Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und jederzeit als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage von diesem 23. November. Gleich fragen wir, was Aktionskünstler Jonathan Mese schon wieder angestellt hat. Dann rufen wir in einem bedeutenden ethnologischen Museum in Deutschland an, um zu erfahren, wie man so etwas Hochsensibles wie sterbliche Überreste aus kolonialer Zeit erforscht und womöglich zurücküberführt. War der eine Tod gewaltsam und Teil eines Massenverbrechens, nämlich des deutschen Kolonialismus, beschäftigt uns noch eine ganz andere Art des Sterbens am Ende dieses Totensonntags, eine ganz andere Art, nämlich im Heute, in Europa. Wenn man als erfolgreiches Paar gemeinsam selbstbestimmt sein Leben beendet, die Kessler-Zwillinge, das hat uns ja in dieser Woche beschäftigt. Und wir fragen nach den Grenzen des selbstbestimmten Sterbens. Und dann feiern wir aber auch noch was, nämlich 50 Jahre Abrafaxe, das berühmteste Comic des Ostens. Da ist man also Schauspielintendant und lädt sich freiwillig jemanden für ein neues Talkformat ein, der dafür bekannt ist, künstlerisches Chaos zu stiften. Der Kölner Schauspielintendant Kai Voges ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, einen schönen guten Abend.
Sie haben sich Aktionskünstler, Provokateur Jonathan Mese eingeladen für eine neue Reihe. Ein Mann, der immer an die Grenzen geht, der schon den Hitlergruß im künstlerischen Kontext gezeigt hat, der auch scheinbar ununterbrochen redet. Hat er Sie denn heute Abend zu Wort kommen lassen?
Ja, also ich kam ein bisschen später auf die Bühne, so dass er erstmal viel Zeit hatte, alleine zu reden. Geführt wurde die Moderation von Henning Nass. Und dann wurde es auch für mich sehr spannend. Es war kontrovers, es war lustig, es war wild und ich glaube für alle Beteiligten auch im Zuschauerraum ein lustvoll großartiger Abend.
Es ist nicht immer einfach, bei Jonathan Mese das genaue Thema herauszuarbeiten. Gab es denn eins?
Ja, es ging um vieles heute. Es ging um die Diktatur der Kunst, wie es für Jonathan natürlich unglaublich wichtig ist. Es ging
das alte Motiv von ihm, ne? Dass er immer wieder aufgreift.
Ja. Es ging somit auch um die Frage nach der Notwendigkeit von Politik. Es ging über die Philosophie zum Fußball. Es entpuppte sich nach und nach, dass es auch ein bisschen eine Diskussion zwischen uns beiden wurde, zwischen Realpolitik und dem Willen zur Utopie.
Und was kam dabei raus?
Es ist spannend, dass die Kunst, die Jonathan fordert, die die Welt bestimmen soll, natürlich ein utopischer Gedanke ist, von dem er nicht lassen möchte und dieses Bild, was er da kreiert, was ja auch eine Schönheit hat, die sehr viel mit Demut und Gleichheit zu tun hat. Und da zweifelt Jonathan Mese dran, dass das aus Politik heraus geschaffen werden kann. Und er sagt immer so, das muss am Küchentisch stattfinden. Wir müssen am Küchentisch in den Familien müssen wir diese Demut, diese Gleichheit kreieren. Die Kunst ist doch schon da, die ist draußen vor der Tür, die ist in der Natur, die ist in allen Dingen. Und dafür brauchen wir keine Politiker, sondern wenn wir uns darauf besinnen, dann kann es doch funktionieren. Mhm. So ist seine Perspektive und da kam natürlich dieser realpolitische Schauspielintendant, der versucht auch so ein Haus zu leiten, ein bisschen ins Schleudern, wenn ich so über mich reden darf.
In welcher Form?
Naja, ich sehe schon, dass die Idee eine wunderschöne ist, wo wir uns die Hand reichen können. Ich glaube allerdings, dass die...
Welche Idee genau? Welche Utopie ist das eigentlich?
Die Utopie, dass ohne Politik nur in einer Diktatur der Kunst ein besseres Leben für alle möglich ist. Und
ist das wirklich erstrebenswert?
Ich glaube, und so kamen wir auch, glaube ich, überein, dass die die Sehnsucht nach Gleichheit, nach Gerechtigkeit, nach Frieden etwas ist, die wir teilen. Und der Weg dahin ist bei mir schon auch über Diplomatie, über Aufklärung, über demokratische Mittel notwendig, dass man sie, dass man dieser Gleichheitsgedanken und diesem Friedensgedanken näher kommt. Und Jonathan glaubt, dass der wahre Frieden mit dem System, wie es jetzt stattfindet, nicht hinzukriegen sei, sondern man müsse sich eigentlich der Kunst ergeben. Und dazu gab es ein schönes Bild. Ich sprach von dem Vorhang, der im Tempel in Jerusalem zur Zeit, als Jesus gekreuzigt worden ist, auf einmal aufriss im Tempel und den Blick ins Allerheiligste freigab und sagte, dieser Vorhang, das ist auch der Vorhang, der geöffnet wird im Theater, sodass wir hineingucken und auf einmal etwas sehen dürfen, was uns vielleicht sonst verloren geht oder was uns nicht vorgeführt wird. Diese Utopie vielleicht, die dort auf der Bühne gespielt werden kann oder vielleicht auch Dinge, die wir auf einmal transportieren können und dadurch Wahrheit erkennen können. Und Jonathan führte dieses Bild weiter und sagte, wir müssen diesen Vorhang in die Natur stellen. Wir müssen den Vorhang öffnen vor den Bäumen. Wir müssen diesen Theatervorhang öffnen in den Straßen. Und dann sehen wir die Kunst, die diese Menschen sind und diese Kunst, die diese Orte sind. Und die Kunst ist um uns herum.
Also Jonathan Mese ist natürlich ein international bekannter Aktionskünstler, der sich immer wieder einmischt, der auch fast ein eigenes Jonathan Mese-Genre auf eine gewisse Weise erfunden hat und das ja schon kultiviert seit wie lange eigentlich? Auch schon fast 20 Jahre, glaube ich.
Ja, sicher länger,
Vielleicht sogar noch länger. Und tatsächlich dieser künstlerische Unernst, dieses fast schon Schwingen in die Satire hinein. Inwieweit funktioniert das heutzutage noch?
Ich weiß nicht, ob es Satire ist. Ich würde es so nicht
Menschen
nennen.
Lachen, wenn er auftritt. Das tun sie.
Ja, ja, es ist etwas Kindliches, was er hochhält. Er sagt, die Kinder sind unschuldig und die Fantasie ist unschuldig und alle diese Dinge sind unschuldig und wir Erwachsenen, wir laufen durch die Welt und sagen, das ist böse und das ist gut. Und er sagt, nein, das ist nicht böse. Die Menschen, die es gebrauchen, sind vielleicht böse, aber die Dinge, die sind doch nicht böse. Und er spielt dann mit Zeichen wie ein Kind und stellt uns dar, dass dieses Hakenkreuz nicht das Böse ist, sondern das, was die Menschen unter diesem Kreuz, Hakenkreuz gemacht haben, das ist das Böse. Aber lasst uns doch nicht anfangen, irgendwelchen Dingen sie aufzuladen. Lasst uns doch dann lieber diese Dinge umkonnotieren. Lass uns mit ihnen spielen, wie es Kinder in einer Leichtigkeit tun würden. Und ich glaube, das ist für unser rationales Verständnis ein Wirbel, den wir dann in unser Hirn gepflanzt bekommen und denken, na, aber das geht doch so nicht. Aber vielleicht ist genau dieses Querdenkende, was er da hat und sagt, lass uns die Welt doch noch mal aus einer etwas naiveren Philosophie heraus betrachten, kann es auch befreiend sein und vielleicht neue Anstöße geben.
Und als ob es nicht reichen würde, ist noch ein Altmeister mit dabei mit exklusiven Kurzfilmen, nämlich Alexander Kluge, auch hier ein Mann, der durchaus auch ein Ironiker sein kann in dem, was er tut und wie er spricht. Inwieweit kontrastiert das den Abend?
Ja, leider konnte Alexander Kluge sich nicht aus seinem Raumschiff, wie wir es immer nannten, dazuschalten. Aus gesundheitlichen Gründen wurde das im Vorfeld abgesagt. Das hatten wir vor einigen Monaten in Wien noch möglich gehabt. Aber natürlich ist Alexander Kluge ein unglaublich guter Sparringspartner für Jonathan Mese, der das Absurde mit der Geschichte auch immer wieder so verquickt, um dadurch neue Gedankenschöpfungen zu kreieren. Und ich glaube, darum geht es auch bei Jonathan Mese, immer wieder neue Bilder zu kreieren, festgefahrene Bilder in Frage zu stellen und einmal Luft in seine Ideologie hineinzubringen und zu fragen, ist das, mit dem wir tagtäglich umgehen, selbstverständlich oder haben wir uns nur daran gewöhnt?
Und das unter dem schönen Titel The World Heavy Talk Championships Hashtag One. Das war heute also die Premiere einer neuen Reihe mit Jonathan Mese, einer Talk-Reihe, und Gast Number One war der Schauspielintendant Kai Voges. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Seit Jahren schon sind deutsche, gerade ethnologische Museen, mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer sehr schmerzhaften Geschichte konfrontiert. Denn die basiert natürlich auch auf dem Kolonialismus, auf Hunderttausenden von Objekten, die unrechtmäßig nach Deutschland gekommen sind und dann hier Jahrzehnte ausgestellt wurden. Einiges wurde schon zurückgegeben, vieles wird erforscht, auch in Zusammenarbeit mit den Herkunftsgesellschaften, zum Beispiel vom afrikanischen Kontinent, aber auch aus Asien und vielen anderen Regionen der Welt. Und besonders sensibel wird es, und das ist ein Thema, was uns natürlich nicht nur am Ende dieses Toten Sonntags, sondern auch immer wieder beschäftigt, besonders sensibel wird es, wenn es um menschliche Überreste geht. Das Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main, das Ethnologische Museum der Stadt, hat jetzt ein neues Projekt gestartet zur Erforschung der sterblichen Überreste von 11 Menschen, die in deutscher Kolonialzeit in die Sammlungen des Frankfurter Museums gekommen sind, und zwar von der Insel Sumatra und aus Neuguinea. Larissa Förster ist die Direktorin des Museums. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Nun sind das 11 Individuen, die untersucht werden sollen, um dann eine Möglichkeit zu finden, sie zurückzubringen in ihre Ursprungsgesellschaften. Was für eine Art von Arbeit ist das, die Sie da vorhaben?
Das ist sozusagen Provenienzforschung, und Provenienzforschung, die Herkunftsforschung, ist natürlich was erstmal sehr Kleinteiliges. Ja, das hat manchmal fast was Kriminalistisches und ist auch was sehr, sehr Akribisches, weil wir einfach nicht genügend Quellen haben. Aber das Ziel ist natürlich nochmal was anderes. Das Ziel ist, dass wir eigentlich von diesen sterblichen Überresten die Personen, die dahinter stehen, die möchten wir wieder sichtbar machen. Denn im Zuge des damaligen Aneignens, der Leichenschändung, der Grabraube, wie auch immer das passiert ist, sind diese Menschen eigentlich und ihre Körper zu Objekten für die Museen und für die Wissenschaft gemacht worden. Und wir möchten jetzt die Personen dahinter und deren Biografien und auch deren Zugehörigkeit zu Familien, zu bestimmten Gruppen in bestimmte Regionen wieder sichtbar machen.
Und wie genau machen Sie das? Es gibt ja natürlich wissenschaftliche Methoden inzwischen über DNA zum Beispiel. Könnte das ein Weg sein?
Also in der Provenienzforschung, was menschliche Überreste betrifft, ist das Wichtigste die historische Forschung. Das heißt, wir gucken uns die Quellen an. Denn um jetzt wirklich, wie ich gerade gesagt habe, so die Individualität auf die Namen, auf Familien zu kommen, dafür brauchen wir die Quellen. Dafür müssen wir fragen, diejenigen, die diese Gebeine nach Deutschland, nach Europa gebracht haben, was haben die in den Aufzeichnungen dann hinterlassen? Sind da Vornamen, Nachnamen, Familiennamen, Geschlecht, Alter, Sprachen, Familien, die Dörfer, in denen sie gelebt haben? Und wir versuchen natürlich auch, die Gewaltkontexte sichtbar zu machen, denn all diese Aneignungen von toten Körpern sind ja letztendlich gegen den Willen der Verstorbenen und der Angehörigen geschehen. Und das ist der koloniale Kontext. Das ist wirklich im Fall von menschlichen Überresten einfach ein ziemlich dramatischer Unrechtskontext. Und deswegen stehen haben Museen hier die besondere Verantwortung, das umfassend aufzuarbeiten und die Möglichkeit herzustellen, dass diese Menschen, ihre Körper, ihre Gebeine zurückgeführt werden.
Aber wie bekommt man das hin? Über 100 Jahre nach diesen kolonialen Verbrechen, wie bekommt man das heute hin?
Also man versucht das eben durch diese ganz akribische Recherche, indem man Namen, Orte, Akteure, die Zusammenhänge rausbekommt. Archivalien, Archive hier, Stadtarchiv Frankfurt wird eine Rolle spielen.
Also Akteure auch der kolonialen Aneignung, die deutsche Seite, wenn Sie so wollen? Oder?
Ja, natürlich. Hm. Wir beginnen immer, das ist das Tragische, wir müssen immer beginnen bei denen, die man immer so ein bisschen, wie soll man sagen, neutral als Sammler bezeichnet hat. Denen müssen wir nachgehen und müssen dann rausfinden, wie haben die vor Ort in den Kolonien, also in dem Fall in Sumatra, in Neuguinea, wie haben die agiert, mit wem hatten die Kontakt und wie können die eigentlich an diese menschlichen Körper gekommen sein? Wie haben die sozusagen dieses Unrecht begehen können? Wodurch ist das möglich geworden? Und wer könnten diese Personen gewesen sein? Man muss dazu sagen, dass wir leider tragischerweise in den meisten Fällen die Namen gar nicht mehr eruieren können. In unserem Fall jetzt in Frankfurt haben wir tatsächlich zwei Vornamen und einige biografische Daten dazu. Und das sind dann diese ganz, ganz zentralen Hinweise, denen wir mit dieser akribischen Provenienzforschung nachgehen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch, ja, die Bevölkerungsgruppen oder vielleicht sogar die Nachkommen der Angehörigen dieser Menschen ermitteln könnten.
Dass Sie reden, wenn wir jetzt über die Vornamen sprechen, von den Opfern?
Von den Vornamen der Verstorbenen sprechen wir. Mhm. Ja, von den Deutschen haben wir ja leider die biografischen Daten in viel größerer Hülle und Fülle und Genauigkeit als von denen, die Opfer des Kolonialismus geworden sind. Und in dem Fall handelt es sich zum Beispiel um Arbeiter auf Tabakplantagen. Und diese Arbeiter, muss man sagen, das sind zum Teil auch Zwangsarbeiter gewesen, die von den umliegenden Inseln, also um Neuguinea herum oder um Sumatra herum, rekrutiert wurden. Und das war natürlich genau das koloniale System der Ausbeutung, dass der Tropenarzt Bernhard Hagen, der Gründer unseres Museums gewesen ist, auf Neuguinea dafür zuständig war, ja, die Arbeitskraft dieser Menschen zu erhalten. Denn auf dieser billigsten Arbeitskraft und auf der Zwangsarbeit beruht eben die koloniale Ausbeutung.
Sie haben schon den Gründer Ihres Museums genannt und die Geschichte Ihres Museums ist ja eben auch mit dem deutschen Kolonialismus verbunden, mit den Untaten des deutschen Kolonialismus. Inwieweit ist das auch eine Aufarbeitung der Geschichte Ihres eigenen Museums?
Also ganz klar gehen wir noch ein Stück weit an diese Gründerfigur heran. Von der hat man immer gesagt, ja, der hat versucht, dem merkantilen Frankfurt einfach die Kolonien auch näher zu bringen und damit bekannt zu machen. Wir müssen aber jetzt wirklich genauer und kritischer hinschauen. Als Tropenarzt, als Mediziner dieser Zeit hat er, wie viele seiner Kolleginnen, hat er sich mit den Rassentheorien eigentlich identifiziert. Und die Rassentheoretiker der damaligen Zeit haben eben die Theorie vertreten, dass die Bevölkerung der Kolonien weniger zivilisiert sei. Und damit hat man auch die Ausbeutung gerechtfertigt. Und das ist wirklich das Erbe des Rassismus, was wir hier im Museum dann haben und was wir aufarbeiten müssen. Und die Provenienzforschung trägt genau dazu bei. Und man muss sagen, Hagen ist natürlich nicht der Einzige gewesen. Also viele der Museumsleute in Frankfurt, in Berlin, in Hamburg, in München und auch in vielen kleineren Städten in Deutschland haben diese Geschichte. Viele sind ja auch Mediziner gewesen und folgten diesen Theorien und haben auch entsprechend gehandelt, haben Leichen geschändet, haben Gräber ausgeraubt und so sind viele der Museen heute damit konfrontiert, dass sie diese Geschichte kritisch aufarbeiten müssen und auf die Rückführung menschlicher Gebeine hinarbeiten.
Ich habe den Eindruck, die ethnologischen Museen werden seit ein paar Jahren wirklich in ihren Grundfesten erschüttert. Die haben ja seit Jahrzehnten eigentlich relativ unbehelligt, saßen sie auf ihren Sammlungen seit ein paar Jahren. Beschäftigen Sie sich mit Ihrer eigenen Geschichte, arbeiten das auf, versuchen Rückführungen, versuchen dort Recherchen. Wo sehen Sie die Zukunft eigentlich der ethnologischen Museen hierzulande? Das scheint ja wirklich etwas aufzubrechen, was grundsätzliche Fragen an diese Museen stellt.
Also mittlerweile sind es wirklich viele Museen, die da sehr, sehr kritisch rangehen. Und die Zukunft der Museen sehe ich darin, dass wir wirklich, ich glaube, unsere Museen sind zu Orten der Auseinandersetzung mit Kolonialgeschichte, dem kolonialen Erbe, dem gewaltvollen Erbe der Kolonialzeit, dem Erbe des kolonialen Rassismus geworden. Und das finde ich sehr, sehr gut, denn es braucht auch einen Ort der Auseinandersetzung in der Gesellschaft mit diesen Themen. Und momentan spüren wir ja auch, dass es umso wichtiger wird, dass dieser Ort erhalten bleibt für die kritische Auseinandersetzung. Und das finde ich an den ethnologischen Museen sehr wichtig. Und damit haben Sie meines Erachtens auch andere Museumsgattungen in gewisser Weise angestiftet, die naturkundlichen Museen. Wir wissen, dass auch mittlerweile viele anatomische Sammlungen, medizinhistorische Sammlungen auch diese Themen angehen. In Berlin ist ja auch die Charité da sehr vorbildlich gewesen, tatsächlich eine der ersten Institutionen. Gleichzeitig wissen wir, dass erschreckenderweise viele tausend menschliche Überreste noch in deutschen und europäischen Sammlungen vorhanden sind, deren Herkunft noch nicht geklärt worden ist. Also es ist auch noch eine ganz große Arbeit vor uns.
Ist da Versöhnung tatsächlich ein Ziel mit den Herkunftsgesellschaften? Wie ist es zum Beispiel mit Sumatra und Neuguinea, da wo jetzt Ihre Forschungen auch beginnen mit den 11 Individuen, wo die menschlichen Überreste untersucht werden sollen? Ist das ein Ziel, Versöhnung, ist das möglich?
Also ich würde mal sagen, wir sind da erstmal bescheiden. Ich glaube, wir müssen erstmal dieses Unrecht, was da geschehen ist, anerkennen. Wir müssen uns verantwortlich zeigen. Wir müssen auch wirklich unser Bedauern zeigen. Die Charité hat sich seinerseits richtigerweise damals auch entschuldigt, dass die Medizin sich so in den Kolonialismus verstrickt hat. Die Versöhnung, die kann uns vielleicht eines Tages angeboten werden von den Gesellschaften, die Europa kolonisiert hat. Ich glaube nicht, dass wir sie als ein Ziel ins Auge fassen können. Wenn sie uns zuteil wird, wenn sich die Gesellschaften und die Akteure und die Nachkommen mit uns versöhnen möchten, dann ist da was gelungen. Aber ich glaube, wir sollten erstmal bescheiden sein und uns an der eigenen Nase fassen.
Die wissenschaftliche Aufarbeitung ist das eine, aber die politische ja auch. Also sollte am Ende auch so etwas wie, sollten da Entschädigungszahlungen fließen? Sollte es Wiedergutmachung geben, wie es ja in anderen Teilen der deutschen Geschichtsaufarbeitung es ja auch schon gegeben hat?
Das ist ja eine Riesendebatte mit den Wiedergutmachungen. Namibia ist da ein Land, was schon seit 2015 in intensiven Verhandlungen ist mit Deutschland. Also als Wissenschaftlerin bin ich erstmal daran interessiert, dass meine Disziplinen wirklich genau verstehen, wie sie sich verstrickt haben in den Kolonialismus. Wir wollen ja aus Geschichte lernen und die Politik muss natürlich auch Folgerungen daraus ziehen.
Das sagt Larissa Förster, die Direktorin des Museums Weltkulturen in Frankfurt am Main, wo jetzt also ein Forschungsprojekt beginnt über menschliche Überreste von Sumatra und aus dem Osten Neuguineas. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und jetzt geht es uns um ein völlig anderes Sterben, ein selbstbestimmtes Sterben von zwei erfolgreichen Künstlerinnen, Sängerinnen, Tänzerinnen, Schauspielerinnen, die Kessler-Zwillinge. Alice und Ellen, die in dieser Woche am selben Tag, zur selben Zeit aus dem Leben geschieden sind. Das hat uns beschäftigt natürlich. Auch die Frage, inwieweit selbstbestimmtes Sterben sich verändert hat, die Wahrnehmung davon verändert hat. Eckhard Nagel ist jahrelang Mitglied im Deutschen Ethikrat gewesen, ist Chirurg, Professor für Gesundheitswissenschaften, hat zusammen mit Elke Büdenbender, der Ehefrau des Bundespräsidenten, das Buch »Der Tod ist mir nicht unvertraut« veröffentlicht. Mit ihm wollen wir darüber reden. Schönen guten Abend, Herr Nagel.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Am Ende dieses toten Sonntags ein Blick zurück auf die Woche, auf die Kessler-Zwillinge, die selbst entschieden haben, aus dem Leben zu gehen. Und die Gespräche, die Debatten, die darüber geführt wurden, waren durchaus sehr wertschätzend gegenüber dieser Entscheidung. Hat sich da was verändert, auch in der deutschen Debatte, dass man offener ist gegenüber einem wirklich selbstbestimmten Sterben?
Ja, ich glaube, dass wir hier ein ganz besonderes Beziehungsmoment haben, das sich nicht übertragen lässt auf alle anderen Situationen. Die Kessler-Zwillinge haben ja eine Symbiose gelebt, die sehr viel Anerkennung gewonnen hat, die Menschen beeindruckt hat. Und insofern, glaube ich, hat man hier im ersten Moment gar nicht hinterfragt, dass unter Umständen ein assistierter Suizid hinter diesem Todesfall stand oder Todesfällen stand, sondern ist einfach davon ausgegangen, so wie sie gemeinsam gelebt, gearbeitet und aufgetreten sind, so wird es jetzt wohl auch so sein, dass sie gemeinsam gestorben sind. Und erst im Nachhinein hat man dann ja angefangen zu hinterfragen, kann das biologisch eigentlich möglich sein?
Also ein besonderer Fall, die Kessler-Zwillinge, der nicht so vergleichbar ist mit anderen Menschen, die eben selbst, also ohne eben einem Zwillingspartner oder jemanden, mit dem sie sozusagen das ganze Leben verbracht haben, kann man nicht so direkt vergleichen?
Nein, das glaube ich, kann man tatsächlich nicht vergleichen, denn viel, wenn über den assistierten Suizid gesprochen wird, dann sind das ja Vereinsamungsthemen, dann sind das schwere Leidensthemen, die im Vordergrund stehen, die zu einer solchen Entscheidung führen. Schwere, nicht mehr weiter beeinflussbare Erkrankungssituationen. Also die Tragik steht dann ganz anders im Vordergrund. Das wissen wir in dem Fall bei den Kessler-Zwillingen nicht. Jedenfalls ist das nicht in die Öffentlichkeit vorher geraten. Und insofern, glaube ich, ist hier eine gewisse, wie das man nennen, Romantisierung des Todes mitlaufend. Und das ist normalerweise in diesem Kontext natürlich überhaupt nicht der Fall.
Selbstbestimmtes Sterben ist in vielen Ländern in Europa deutlich liberaler gehandhabt als in Deutschland, zum Beispiel in den Niederlanden, in Belgien, in der Schweiz. Warum ist das bei uns im internationalen Vergleich noch so streng reguliert?
Naja, ich glaube, der Begriff schon, wie Sie ihn wählen, selbstbestimmtes Sterben, suggeriert ja, dass hier eine offene, eine Entscheidungssituation vorliegt, die ich wählen kann, so ungefähr wie ich eine Wohnung wähle oder wie ich vielleicht meinen Beruf wähle. Hier reden wir über die Existenz, hier reden wir um etwas, was niemals mehr zurückgenommen werden kann, und hier reden wir über ein Verständnis von Leben, das es unbedingt zu schützen gilt, unser Grundgesetz, unsere Sozialversicherung, unsere gesamte Gesetzgebung dient dazu, das Leben zu schützen. Und wenn wir hier dann tatsächlich eine Selbsttötung unterstützen sollen, darum geht es ja hier, dann haben wir natürlich einen moralischen, letztendlich eben auch einen gesellschaftlichen Bruch. Und den muss man, glaube ich, etwas anders konnotieren, als wir das gemeinhin tun. Und das, was wir in den Niederlanden, Belgien oder anderen Ländern sehen, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein Verlust an Respekt vor dem Leben und auch an dem Bemühen, Leben zu erhalten. Und dem sollten wir jetzt nicht unbedingt folgen.
Aber warum ist denn das in anderen Ländern anders als bei uns? Gibt es da ein anderes Verhältnis zum Tod?
Also einmal haben wir natürlich ein ganz anderes Verhältnis zum Suizid bzw. zum Töten, weil wir mit den katastrophalen Erlebnissen im Nationalsozialismus und der massenweise Tötung von sogenannten lebensunwerten Leben eine Tradition haben, die andere Länder nicht haben. Und wenn wir hier über die Frage assistierter Suizid sprechen, dann sprechen wir ja über ein Urteil, nämlich dass ein Leben einen bestimmten Wert, nämlich eine Perspektive verloren hat. Und dann schließen wir natürlich an diese historische Erfahrung in unserem Land an. Also insofern tun wir gut daran, hier auch nochmal besonders sensibel in Deutschland zu sein. Diese historische Schuld, diese historische Last haben andere Länder nicht.
Man bekam so ein bisschen aus Ihrer Antwort zu Beginn des Gesprächs den Eindruck, dass Sie auch eine Debatte um den freien Willen führen wollen, inwieweit jemand frei entscheiden kann, ob er sein Leben fortführen will oder nicht. Das hängt natürlich von vielen verschiedenen Faktoren ab, auch von der psychischen Gesundheit, vom sozialen Umfeld, von möglichen Krankheiten, von einem auch womöglichen Druck auch des Umfeldes. Aber wo genau kann man definieren, dass jemand wirklich, wirklich in der Tiefe der menschlichen Existenz frei entscheiden kann über sein eigenes Leben?
Ja, das stelle ich eben grundsätzlich in Frage. Ich denke, dass es zu unseren biologischen Ausrichtungen gehört, dass wir am Leben bleiben wollen, dass wir alles dafür tun, um zu überleben, so wie andere Kreaturen, andere Spezies das ebenfalls tun. Nur in den wenigsten Ausnahmesituationen vielleicht zu einem Schluss kommen, dass wir freiwillig das Sterben wählen. Sicher nicht in der Größenordnung, wie wir heute den assistierten Suizid in den Niederlanden oder in anderen Ländern erleben, dass es praktisch eine Bilanz ist, die wir ziehen, dass wir tatsächlich wieder beginnen, welchen Wert hat das Leben, dass wir Lösungen im assistierten Suizid anbieten, wo wir versagen auf der Begleitungs- und Unterstützungs- und medizinischen Behandlungsebene. All das, glaube ich, ist ein gravierendes Warnsignal. Und ich bin eben fest davon überzeugt, dass man aus dem freien Willen heraus nur in Extremsituationen hier eine entsprechende Entscheidung in diese Richtung trifft. Das will ich auch zum Beispiel bei den Kessler-Zwillingen gar nicht anders unterstellen, dass sie das tatsächlich als einen finalen Abschluss gesehen haben, weil eine von ihnen so schwer krank war, dass die andere für sich entschieden hat, ich gehe mit aus dem Leben. Aber das sind, wie gesagt, Einzelsituationen. Ich erlebe bei den Patientinnen und Patienten, die ich behandle, die schwerstkrank sind, in aller Regel eine andere, nämlich eine unserer biologischen Ausrichtung entsprechende Haltung, nämlich ich möchte alles dafür tun, zu überleben und so weit zu gehen, wie es irgend möglich ist.
Beschreiben Sie es vielleicht ein bisschen genauer. Was erleben Sie da mit Ihren Patienten und Patientinnen?
Naja, das ist ja nicht selten so, dass die Akzeptanz, dass zum Beispiel eine weitere Chemotherapie, eine weitere Bestrahlung auch in eigentlich aussichtslosen Situationen immer noch mal gewählt wird. Ich bin ja Transplantationschirurg, ich habe Diskussionen mit Menschen auch hohen Alters, die sagen, naja, also wenn ich noch eine Herztransplantation bekommen könnte, natürlich würde ich die noch mal durchführen lassen, selbst wenn man vielleicht schon ein Lebensalter von 80 oder 85 Jahren erreicht hat und eingeschränkt ist durch eine spezifische Erkrankung. Äußerst selten habe ich Situationen, in denen Patienten sagen, ich glaube, Professor, das macht alles keinen Sinn mehr. Ich möchte sozusagen nur noch palliativ oder hospizlich betreut werden.
Aber dann frage ich mal nach dem Sterben selbst, auch wenn es nicht unbedingt unter Schmerzen passiert oder mit einer schweren Krankheit. Es gibt doch den Moment, von dem man immer wieder hört, dass Menschen sagen, es reicht, ich will gehen.
Das gibt es und ich glaube, das kann man auch entscheiden. Ich erzähle meinen Studierenden häufig die Geschichte eines Großonkels von mir, der mich kontaktiert hat mit über 90, als ich noch junger Assistenzarzt war und gesagt hat, Eckart, ich bitte dich vorbeizukommen. Ich möchte, dass du das, was du gelernt hast, bei mir anwendest. Ich habe keine Perspektive mehr. Jemand, der ein erfülltes, ein sicherlich in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Leben gelebt hatte, der jetzt bettlägerig war und für sich entschieden hat, diese Situation ist nicht mehr lebenswert. Ich bin zu ihm gefahren. Ich habe gesagt, ich habe nichts gelernt in der medizinischen Ausbildung, wie man jemanden zu Tode bringt. Meine gesamte Ausbildung ist dem Lebenserhalt gedient und wir haben natürlich die Palliativmedizin, wir haben die medizinische Begleitung im Sterben, die kann ich dir anbieten. Eine Tötung, in Anführungsstrichen, ein sozusagen abruptes Ende, davon verstehe ich gar nichts. Das hat ihn erstmal erstaunt, aber das ist, sag ich mal, die medizinische Profession, so wie wir sie, ich glaube, dankenswerterweise haben, weil sie garantiert, dass kein Arzt, keine Ärztin mit dem Leben spekuliert. So, und dann habe ich ihm gesagt, schau, du hast eine Herzinsuffizienz, du bist an dieser Stelle erkrankt, du nimmst 7 Medikamente, die nimmst du an 6 verschiedenen Zeitpunkten des Tages. Du kannst diese Medikamente weglassen und wenn du diese Medikamente weglässt, dann wird es so sein, dass deine Erkrankung zum Tode führt und das ist ein Weg, in dem begleite ich dich gerne, aber es ist selbst entschieden und du brauchst gar keine zusätzliche Hilfe. Das hat ihn erstmal irritiert. Hat er aufgehört, diese Medikamente zu nehmen? Nein, er hat sie weitergenommen. Er wollte sich dann doch absichern. Und wir sind dann in einem mehrwöchigen Gespräch dazu gekommen, dass er gesagt hat, nein, eigentlich gibt es immer wieder kurze Momente oder auch längere Momente, die ich nicht missen möchte. Und insofern vertraue ich mich jetzt einer palliativmedizinischen Begleitung an und werde langsam den Übergang wählen und keinen abrupten.
Eckart Nagel, der Arzt und Gesundheitswissenschaftler über selbstbestimmtes Sterben. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Sehr gerne. Guten Abend.
50 Jahre, das muss man erstmal hinkriegen. 50 Jahre ein Comic und das in diesen Zeiten, das ist schon eine Leistung. Und zwar ein gedrucktes Comic und genau sind es sogar noch viele Jahre mehr, wenn man die Vorgängerfiguren aus dieser Comicreihe mit einbezieht. Die Rede ist in diesem Fall von den Abrafaxen. Im Mosaik. 3 Freunde, die wilde Reisen in die Menschheitsgeschichte unternehmen und viele Abenteuer erleben. Abrax, Brabax und Kalifax. Bis heute das erfolgreichste Comic im Osten der Republik und auch inzwischen darüber hinaus mit vielen Freunden und Leserinnen. Wir haben schon mit dem künstlerischen Leiter des Verlags gesprochen im Laufe dieser Woche und wollen jetzt das Ganze noch einmal ganz persönlich vertiefen. Mit einem der größten Fans des Mosaiks und der Abrafaxe, einer der ersten Fanclubs auch gegründet hat, inzwischen Pfarrer in Niebeck in Brandenburg ist, Daniel Geißler. Jetzt sind wir dem verbunden. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Herr Balzer.
Das 600. Heft ist ja wirklich Wahnsinn. 50 Jahre, 600. Heft erscheint ja jetzt in dieser Woche.
Ja, mathematisch geht das ziemlich gut.
Und da sind Sie wieder, die Abrax, Brabax und Kalifax, die Abrafaxe. Mhm. Und man fragt sich natürlich, ja.
Und die Ratte.
Und die Ratte. Und man fragt sich natürlich, wie es gelingen konnte, über 50 Jahre bei all dem Wandel, nicht nur dem politischen Wandel auf der einen Seite, sondern auch dem ästhetischen Wandel, dem medialen Wandel, die digitale Welt, wie es gelingen konnte, diese Reihe, dass sie immer noch so erfolgreich ist. Was ist das Erfolgsrezept? Kann man das beschreiben?
Also ich kann natürlich erstmal nur in mein eigenes Herz lauschen und da stelle ich fest, es hat mich als Kind mit 5 Jahren habe ich mein allererstes Mosaikheft in die Hand bekommen. Ich weiß es noch genau, das war die Fahrt vom Ostseeurlaub im Trabi nach Hause ins tiefste Sachsen. Und über Stunden sollte das gehen und meine Eltern sagten, eh die Kinder sich da hinten wieder so streiten, kaufen wir dem Jungen einfach hier so ein buntes Heft. Ja, und das hatte ich dann in der Hand und war sofort begeistert von den Zeichnungen, von den Figuren. Ich konnte nicht lesen, aber ich habe es mehrfach verschlungen und seitdem wollte ich jedes Heft haben. Weil es war wunderbar gezeichnet, wunderbar erzählt und es waren faszinierende Geschichten, die einen mitnahmen in tolle Charaktere, fremde Welten und das außerhalb politischer Indoktrination oder irgendwas in der Art. Es war wunderbar und faszinierend im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben mit einem neidischen, tränenden Auge in den Westen geschaut. Aber es gab etwas, was schade ist, dass sie das im Westen nicht hatten, sondern nur wir. Ich sage, das war das Mosaik.
Sie haben ja von Reisen gesprochen, die diese drei da unternommen haben. Die Namen sind jetzt so schön. Ich sag's nochmal. Abrax, Brabax und Kalifax. Die Abrafaxe. Also Reisen vor allem in die Geschichte, aber es waren ja dennoch auch Reisen, die Sie jenseits des DDR-Alltags dort unternommen haben. War das auch ein Stück Flucht?
Das wird viel behauptet, wenn Artikel über das Mosaik gemacht werden. Ich sage nicht wirklich. Also flüchten in fremde Länder hätte man auch mit anderen Geschichten tun können. Es war wirklich das gute Erzählen. Es sind wunderbare Zeichner und wunderbare Autoren, die einfach richtig gute Geschichten geschrieben haben.
Was waren das für Geschichten? Was war da gut daran an dem Erzählen?
Also bei den Abrafaxen haben wir ja wirklich drei unterschiedliche Charaktere, die miteinander agieren. Also den Abrax als den Draufgänger, der, also wenn es sein muss, zum Schwert greift und 7 Gegner niedermacht. Wir haben Brabax, der also für mich immer ein ganz großes Vorbild war als einer der klügsten Menschen, über die ich jemals gelesen habe. Und ich wollte gern mal so klug werden wie Brabax, der im Grunde alle Bücher gelesen und alle mathematischen Formeln kannte. Und wir haben Kalifax, den Praktiker, der immer Hunger hat, deshalb gern nach seinem Bauchgefühl geht, wenn er irgendwo etwas Leckeres zu essen findet, aus allem die wunderbarsten Speisen zusammenzaubern kann und das Rosmarinextrakt hat, eine geheimnisvolle Tinktur, mit der er jegliche Krankheit und jedes Leiden heilen kann. Und diese drei unterschiedlichen Charaktere sind miteinander unterwegs, sind zutiefst befreundet, obwohl sie sich aneinander reiben, aber auch zusammenpassen.
Sie haben sie jetzt als relativ heldenhaft eigentlich dargestellt, jedenfalls mutig, ne? Aber das sind ja eigentlich auch so fast Kobolde. Kann man die als Kobolde, kann man das so bezeichnen? Eher so,
ja.
Ne?
Ja.
Die also, klein sind und trotzdem was bewirken wollen.
Ja, die Vorgänger der Abrafaxe waren ja die Diggeldachs, die Hannes Hegen erfunden hatte 1955, vor 70 Jahren, als Kobolde. Und was sowohl die Diggeldachs als auch die Abrafaxe miteinander verbindet, ist auch das Anarchische. Also mir ist jetzt mal aufgefallen, dass bei den Diggeldachs es tatsächlich so war, die verursachen deutlich mehr Ärger, als sie helfen, wenn sie helfen wollen. Da sind die Abrafaxen manchmal erwachsener, aber vieles schief geht da, wo sie eigentlich Gutes wollen und das Gegenteil bewirken, treibt natürlich auch Geschichten voran und bewirkt Humor in den Geschichten. Sie haben immer Begleiter in ihren Abenteuern. Das sind manchmal historische, durchaus sehr vernünftige Figuren. Also der Harlekin war da einer davon oder auch Martin Luther. Aber die werden menschlich dargestellt, bis hin, dass wir häufig auch Begleiter haben, die selbst eher dem Chaos zugeneigt sind. Also das war bei den Diggeldachs der Ritter Runkel oder Vido Wechselgeld bei den Abrafaxen. wo sie selbst dann versuchen müssen, ihren Begleiter immer wieder aus der Patsche zu helfen.
Also Sie sagen so ein bisschen was Anarchisches, Reisenunternehmen. Also ich persönlich höre da schon irgendwie eine politische Dimension raus. Oder ist das zu viel rein interpretiert?
Also es wollte nie politisch sein. Und das merkt man.
Vielleicht war es gerade deswegen so erfolgreich.
Steht man auf den Seiten der Schwachen und Armen, und Herrschergestalten sind häufig negativ oder reiche Menschen sind korrupt. Aber das haben wir ebenso auch in Geschichten von Karl Barks oder bei Asterix und Obelix oder Spirou und Fantasio. Also das Prinzip, dass sich Helden auf die Seite der Schwachen stellen, hat man überall. Das würde ich jetzt nicht als eine politische Dimension bezeichnen, sondern es ist letztendlich ein moralisches Vorantreiben der Geschichte.
Sie haben ja schon über das neue Heft gesprochen, das Jubiläumsheft, das 600., was jetzt in diesen Tagen erscheint. Und da gibt es einen Bösewicht, der plötzlich wieder da ist.
Schlechthin.
Ja.
Ja.
Was ist das für einer?
Don Ferrando Esteban Carotto, ruines totales endes tias randales festas. Der coolste Bösewicht, der jemals im Mosaik erschienen ist. Ich muss eben sagen, das ist tatsächlich in meinem ersten Heft, das ich damals im Trabi gelesen habe auf der Rückfahrt als Fünfjähriger. Da war er dabei im Juli 1982. Und tatsächlich habe ich ihn erstmal für den Helden der ganzen Geschichte gehalten, weil ich diese Figur so cool fand. Ich konnte ja die Sprechblasen nicht lesen. Und er ist eben kein dummer Bösewicht, den man leicht austricksen kann, sondern er ist gerissener und intelligenter als die Abrafaxe zusammen. Und das macht einen guten Bösewicht aus. Man kann auch seine Motive, die zutiefst egoistisch sind, aber man kann sie immer nachvollziehen. Und es machte Freude, ihn dabei zu beobachten, wie er tatsächlich selbst durch Listigkeit auch aus jedem Schlamassel rauskam, als er durch einen Fehler der Abrafaxe plötzlich um 300 Jahre in der Zeit zurückversetzt wurde und von Kreuzfahrern gefangen genommen wurde, brauchte er nicht mal ein halbes Heft, um sich zum neuen Kapitän dieses Kreuzfahrerschiffes zu machen. Und als sie dann ankamen und das Schiff zwei Hefte später gekapert wurde, war er derjenige, der als nächstes beim Sultan landete und dort zu dessen Berater wurde. Einfach weil er unheimlich gerissen ist. Und letztendlich häufig das Einzige, was ihn dann aufhalten kann, in irgendeiner Weise die Abrafaxe oder seine eigene Bosheit oder dass er die Abrafaxe überschätzt und dadurch irgendwas schief geht. Es ist großartig, das zu lesen. Und ich weiß, wie 1983, als im Heft Nummer 12 im Dezember, ich war gerade Schulkind geworden, stand er plötzlich im Zenit seines Triumphs, hatte die Flasche mit dem mächtigen Flaschengeist in der Hand und wollte sie gerade öffnen, und ein Erdbeben verschlingt ihn in der Erde und er war weg. Und
aber
ich war total traurig, dass ich mir sagte, Don Ferrando ist weg.
Das kann nicht sein.
Der war so cool.
Jetzt ist er wieder zurück.
Und habe mir dann überlegt, wenn er so ein magisches Wesen bei sich hat, vielleicht hat er ja in irgendeiner Weise überlebt. Und es dauerte Jahre. Es war dann 1995, bin ich in den Mosaik-Fanclub in Apolda eingetreten. Da bin ich noch mit dem schönen Wetterticket dann nach Apolda gefahren, weil war ja noch Schulkind. Und habe dort den Clubzeichner kennengelernt, Jens Fischer, der, und auf einer gemeinsamen Autofahrt hat er mir erzählt, dass er ein Praktikum jetzt bei Mosaik macht und hoffentlich bald selbst Zeichner bei Mosaik wird. Und ein Jahr später war er Co-Autor und brachte plötzlich überraschend Don Ferrando zurück. Das war also so großartig. Das war damals 1997, 98.
Jetzt ist er wieder da im neuen Heft. Oder im
Als ich jetzt Jens Fischer begegnete am Montag und sagte, Mensch Jens, so sieht man sich wieder, und er mir verriet, er ist jetzt seit dieser Woche der neue künstlerische Leiter des Mosaikheftes. Wo ich sagte, Mensch, vor nur 30 Jahren, da warst du noch unser Clubzeichner und jetzt.
Und jetzt ist Don Ferrando
künstlerischer Leiter. Und er hat gesagt, ja, und deshalb kommt Don Ferrando jetzt nach 25 Jahren. So lange war er jetzt weg, kommt er wieder zurück, und das macht Spaß. Also für die alten Leser wie wie meiner einen, ist es ein Wiederbegegnen mit zum einen ein Stück Kindheit und einem alten Bekannten.
Viel Grund zum Feiern.
Andererseits freue ich mich für die neuen Leser, die ja jetzt einsteigen werden mit der neuen Serie, die sagen, das ist ein schöner Beginn, hier damit anzufangen, das hat doch Opa gerne gelesen oder Papa, dass die gleich anfangen dürfen in einer Geschichte mit einem so tollen Bösewicht. Denn wir kennen es ja auch aus Filmen, ein guter Bösewicht macht eine gute Geschichte.
Ja, viel Grund zum Feiern, jetzt also in diesen Tagen, das 600. Mosaikheft mit den Abrafaxen. 50 Jahre gibt es sie und das Schöne ist, ein wirklich bedeutender Bösewicht ist auch wieder da. Don Ferrando,
genau.
Daniel Geißler, ich glaube einer der größten Fans des Mosaik und der Abrafaxe. Pfarrer in Niemek, mit ihm haben wir darüber gesprochen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Bis bald.
Und Tobias Wenzel schaut in die Feuilletons vom Montag.
Friedrich Merzens rhetorisches Talent ist in Brasilien mal wieder nicht erkannt worden. Macht Merz was falsch? Fragt die Taz Friedrich Küppersbusch mit Blick auf die despektierliche Äußerung des Kanzlers zur brasilianischen Stadt Belém am Rande der Klimakonferenz. Küppersbusch antwortet: Was Merz konkret gesagt hat, überlagert, wo er nicht konkret wurde. Keine Zahl für die geplante Waldrettung, keine Zahl für den Klimafonds. Wäre eine genialische Strategie, wenn's ihm nicht einfach wieder so passiert wäre. Alles andere als genial und wenn überhaupt als strategisch aus russischer und US-amerikanischer Sicht erscheint der neue Friedensplan, der aus russischer Feder stammen soll. Friss oder stirb. Mit diesen Worten reagiert der ukrainische Schriftsteller Serhii Majdukov in der Süddeutschen Zeitung auf den Plan, den die Ukraine akzeptieren soll, wenn sie nicht die Unterstützung der USA verlieren will. Sein ebenfalls ukrainischer Schriftstellerkollege Artem Tschech ist Soldat in der ukrainischen Armee und sehnt sich danach, wieder in Ruhe schreiben zu können und überhaupt frei zu sein. Aber er fürchtet die Folgen für den Fall, dass die Ukraine dem Friedensplan zustimmt. Wie soll man in einer Welt leben, in der das Böse ungestraft bleibt? Fragt Tschech in der Frankfurter Allgemeinen und schreibt weiter: Wir haben zu viel geopfert, als dass wir jetzt auf Gerechtigkeit verzichten können. Sven Felix Kellerhoff bemerkt in der Welt zum Friedensplan: Punkt 14 legt fest, dass den USA die Hälfte des Gewinns aus Wiederaufbauprojekten in der Ukraine zustehen soll. Das ist Außenpolitik in Zeiten des Dealmakers im Weißen Haus. Stabilität und Verlässlichkeit werden bedenkenlos selbst vagen Profitversprechen geopfert. Dieser sogenannte, auf schlechter Außenpolitik beruhende Friedensplan, vermutet Kellerhoff, könne ein Brandbeschleuniger auf dem Weg in einen kommenden Krieg sein. Wir bleiben bei Gewalt. Leicht verliert man den Überblick, wen Richard alles umgebracht hat, schreibt Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen über Wolfgang Menardis Inszenierung von Shakespeares Richard III. Am Wiener Akademietheater. Das Stück hält keinen Rat bereit. Shakespeares Bühne, das zeigt der fabelhafte Abend, war keine moralische Anstalt, schreibt Kaube. Und über den von Nikolaus Ovtcharek interpretierten Richard? Er führt den Abgrund einer Welt vor, in der alles nur Rhetorik ist und am Ende niemand sagen kann, worum genau es ging. Das interpretiert Wolfgang Kralitschek in der Süddeutschen so, dass unklar bleibe, was die Inszenierung wolle. Und das kritisiert er. Er habe eine seltsam blutleere Veranstaltung gesehen. Bei diesen gegensätzlichen Kritiken möchte man am liebsten nach Wien reisen, um sich selbst ein Bild zu machen. Nach so viel Gewalt und Krieg noch schnell etwas Liebe oder wenigstens körperliche Zuneigung. Menschenaffen und Neandertaler sollen schon geküsst haben. Damit wäre der Kuss 21 Millionen Jahre alt, zum Erstaunen der Oxforder Wissenschaftler, die das herausgefunden haben wollen, schreibt Silvia Staude in der Frankfurter Rundschau. Denn Küssen könne Krankheiten übertragen und wäre somit eigentlich ein evolutionärer Nachteil. Wir finden es zudem einleuchtend, dass Küssen unterm Sternenhimmel durchaus ablenken kann von der Tatsache, dass sich gerade ein Säbelzahntiger anpirscht oder ein Bär nach dem Winterschlaf Kalorien braucht, schreibt Staude. Andererseits, die Neandertaler sind bekanntlich ausgestorben. Das würde dann doch dafür sprechen, dass sie das Küssen erfunden haben.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Montag. Und das war Fazit? Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.